Als am 9. November 1938 auch in Königsberg Synagogen brannten, jüdische Geschäfte geplündert, Wohnungen verwüstet, Menschen geprügelt, gequält, vergewaltigt, verschleppt wurden, da hieß die zur Ausstellungseröffnung angereiste, heute 86-jährige Nechama Drober noch Hella Markowski, war 15 Jahre alt und wohnte in Königsberg ganz in der Nähe der neuen Synagoge.
Der 9. November wird mir auch in meinem Kopf bleiben, ich werde es nie vergessen, dass ich gesehen habe, dass die Synagoge brennt. Unser Untermieter, die kam nach Hause, der Herr Feuerstein war Kellner in dem jüdischen Restaurant im Gemeindehaus. Und dort kam auch die SA rein und haben die Menschen, die an ihren Tischen saßen, verprügelt und dann verhaftet. Und die sind entlaufen von dort, es gelungen, von dort zu entkommen. Und kamen dann nach Hause gelaufen, klopften an unsere Tür und haben uns das erzählt. Ja, und dann sahen wir gleich, dass die Synagoge schon brennt, ja, dass die Flammen von oben rausgingen. Ja.
Im großen Ausstellungsraum des Dokumentationszentrums Topographie des Terrors bilden Schaukästen ein Oval. Sie stehen leicht schräg, als würden sie langsam im Boden versinken. Beginnend im Sommer 1938 dokumentieren Fotos und Texte, Akten, Bekanntmachungen, Erlasse die immer systematischeren Judenverfolgungen der Nazis, die Schreckensnacht des 9. November und was aus ihr folgte. An den Seiten Kopfhörer mit den Erzählungen derer, die die Schreckensnacht überlebten.
Die SA ist auch im Waisenhaus eingedrungen, wo die Kinder in ihren warmen Betten lagen und geschlafen haben. Die haben die Kinder rausgetrieben im Nachthemden, barfuß in die kalte Novembernacht. Die sind über die Straße gelaufen, das haben wir auch gehört. Das war ja alles nicht weit von uns entfernt. Ja, das war furchtbar.
Die unangenehme Rolle der Gaffer und Plünderer wird dokumentiert. Die Mehrheit der Bevölkerung wird in Berichten der staatlichen Verwaltung und der NSDAP als passiv beschrieben. Wo es Kritik an den Pogromen gab, bezog sie sich in den meisten Fällen darauf, dass Kleidungsstücke, Haushaltsgegenstände zerstört worden wären, die man doch viel besser für wohltätige Zwecke hätte verwenden können. Weit verbreitet offenbar die Vorstellung, das geraubte Eigentum von Juden gehöre der Allgemeinheit. Dass einzelne Nichtjuden den verfolgten Unterschlupf boten, kam vor, war aber eher die Ausnahme als die Regel.
Dann kam sie auch zu uns. Unser Hauswirt, der stand in der SA mit seinen Leuten, kam und haben unsere Wohnung verwüstet, allerdings von den Schränken rausgeworfen und ins Bett übergewühlt alles. Ja, und dann wurde der Papa verhaftet und wir wussten 3 Wochen, wussten wir gar nicht, wo der Papa ist. Meine Mutter dann ist zu allen Behörden gegangen, um herauszufinden, wo der Papa, wo man sie hingebracht hat. Dann waren das erstes in einem Polizeipräsidium dort, wo die Gestapo war, im Keller eingesperrt. Und von dort brachte sie man nach Medgeten, auch in einer Feuerwehrschule im Keller eingesperrt. Und dort mussten sie am Tag arbeiten und bei Nacht waren sie dann im Keller.
Uwe Neumerker, Direktor der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas, sieht den 9. November als eine Art Schicksalstag der Deutschen an und die Pogromnacht von 1938 als etwas, was in seiner Bedeutung bis heute nicht wirklich erkannt worden sei.
Ich denke, es ist ein zentrales Datum in der deutschen Geschichte mit den verschiedenen Facetten. Erst die Ausrufung der Republik 1918, dann der Hitlerputsch, dann die sogenannte Kristallnacht und natürlich dann auch der Fall der Mauer. Was die sogenannte Kristallnacht betrifft, ist es zum ersten Mal offene Gewalt gegen eine Minderheit staatlich sanktioniert. Und es ist eine Ausgrenzung von Menschen, die sich meist als deutsche Patrioten verstanden. Und insofern ist es ein Ereignis, dessen Dimension wir noch immer nur erahnen können und das nach 75 Jahren genauso aktuell ist wie zum 50. Jahrestag oder zum 40. Jahrestag.
Dann nach 42 ging ja schon der erste Transport im Juni. Am 24. Juni war der erste Transport und der zweite war dann Ende August. Und der erste Transport haben wir erst erfahren 2009, wo man sie hingebracht hat. In Male-Trostinitz bei Minsk wurde sie dort ermordet. Und sind wir gleich in die Gruben geworfen.
Nechama Drober hat die Pogromnacht überlebt. Sie überlebte 2 Deportationen, überlebte auch die Eroberung Ostpreußens durch die Rote Armee. Ihr Vater wurde nach Sibirien verschleppt, ihre Mutter und ihr Bruder verhungerten. Mit ihrer Schwester floh sie über Litauen in das moldauische Kischinew. Nach Deutschland zu kommen, wurde ihr 1990 verwehrt. Anträge von sowjetischen Juden zur Ausreise nach Deutschland würden nicht mehr angenommen, teilten die deutschen Konsulate auf Weisung des Innenministeriums in Bonn mit. Wegen des in der Sowjetunion aufkeimenden Antisemitismus ihres Lebens nicht mehr sicher, wanderte Nechama Drober nach Israel aus.